Skrupellose Pharmamedizin um jeden Preis. Digitale Pille soll Medikamenteneinnahme kontrollieren. Deutsche Justiz kollabiert. Fast 1 Million offene Strafverfahren. Und Regierung plant Umindustrialisierung. Reiche Berater geben deutsche Industrie auf. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Pharmamedizin um jeden Preis. Ob fehlende Daten zu Covid-Impftoten, falsche Diagnosen oder sogar Chips, die künftig die Medikamenteneinnahme überwachen sollen. Für viele Kritiker ein skrupelloses System. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. 5 Jahre nach der sogenannten Pandemie hat das Bundesgesundheitsministerium nun erstmals Daten zu den angeblichen Corona-Todesfällen veröffentlicht, mit brisantem Ergebnis. Denn bei über 60% der registrierten Corona-Toten ist der Impfstatus schlicht unbekannt. Das bedeutet, niemand weiß, ob diese Menschen geimpft waren oder nicht. Noch auffälliger wird es mit Beginn der Impfkampagne. Ab diesem Zeitpunkt wurden fast nur noch ungeimpfte Todesfälle erfasst. Kritiker vermuten, so sollte das Narrativ der Pandemie der Ungeimpften künstlich aufrechterhalten werden. Die Schweizer NZZ schrieb dazu wörtlich, eine vollständige regierungsamtliche Statistik hätte die Wirkungslosigkeit der Massenimpfung bewiesen. Sogar die renommierte Fachzeitschrift The Lancet verwies auf die katastrophale Datenlage in Deutschland. Als einziges Land Europas konnte die dortige Bundesregierung keine belastbaren Zahlen zu den Injektionen vorlegen. Besonders dramatisch wurde das, als im Frühjahr 2021 Berichte über Thrombosen nach der AstraZeneca-Spritze bekannt wurden. Auch hier fehlten deutsche Daten, die aber entscheidend gewesen wären, um rechtzeitig zu warnen. Auf Anfrage von auf 1 wollten weder das Gesundheitsministerium noch große Kliniken in Deutschland zu den fehlenden Daten Stellung nehmen. Ein Chip, der kontrolliert, ob Menschen ihre Medikamente einnehmen. Was nach Science Fiction klingt, soll schon bald Realität werden. Der Chef des Pharmakonzerns Pfizer, Albert Bourla, stellte das Projekt bereits 2018 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor.
Und die FDA hat die erste elektronische Pille zugelassen, wenn ich es so nennen darf. Es ist im Grunde ein biologischer Chip, aber er befindet sich in einer Tablette. Und sobald man die Tablette einnimmt und sie sich im Magen auflöst, sendet sie ein Signal, dass man die Tablette eingenommen hat. Stellen Sie sich die Anwendungen davon vor. Die Versicherungsunternehmen werden wissen, dass die Medikamente, die die Patienten einnehmen sollten, auch tatsächlich eingenommen wurden. Es ist wirklich faszinierend, was in diesem Bereich gerade passiert.
Vorerst handelt es sich bei der Pille Abilify MySight um ein Präparat gegen psychische Erkrankungen. Doch laut der Handelszeitung könnten schon bald ganze Serien sogenannter digitaler Medikamente folgen, etwa gegen Krebs, Diabetes oder Bluthochdruck. Dabei sendet ein winziger Chip in der Tablette Daten direkt aus dem Körper des Patienten auf das Smartphone des Arztes. Die Risiken sind enorm. Selbst das Deutsche Ärzteblatt warnt davor, dass Versicherungen Patienten die Leistungen verweigern könnten, wenn sie ihre Medikamente nicht regelmäßig einnehmen. Ärzte könnten zudem mit Sanktionen drohen und so die Einnahme erzwingen. Hinzu kommt das Risiko durch den Wirkstoff selbst. Wie viele Psychopharmaka ist auch Aripiprazol mit einem erhöhten Suizidrisiko verbunden, wie das Ärzteblatt schreibt. Bislang wurde das erste Medikament mit integriertem Tracking-System von den Patienten kaum angenommen. Auch viele Ärzte zeigten sich überfordert mit der Flut an Daten, die der Chip übermittelt. Denn er misst weit mehr als nur die Einnahmezeitpunkte. Damit wird deutlich, welche gewaltige Überwachungstechnologie sich hier anbahnt. Und dass Kontrolle künftig buchstäblich unter die Haut gehen könnte. Die moderne Medizin macht Gesunde zu Kranken. Seit Jahrzehnten werden die Grenzwerte, was als krank gilt, immer weiter abgesenkt und damit immer mehr Menschen zu Patienten erklärt. Aktuell zeigt sich dieses Prinzip besonders deutlich beim Thema Alzheimer. Denn nun soll es eine sogenannte Früherkennung geben, allein anhand von Biomarkern im Blut. Doch in den letzten Jahren sind gleichzeitig mehrere neue, teure und teils umstrittene Alzheimer-Medikamente auf den Markt gekommen. Kritiker vermuten deshalb ein handfestes Interesse der Pharmaindustrie an einer möglichst breiten Testpflicht und an möglichst vielen Behandlungen. Laut einer Studie könnten jedoch bis zu 70% der getesteten Personen fälschlicherweise die Diagnose Alzheimer erhalten. Und das teilweise Jahrzehnte, bevor überhaupt Symptome auftreten könnten. Damit drohen langjährige, unnötige Behandlungen und dadurch mögliche schwere Nebenwirkungen. Für Fachärztin Dr. Nina Psoller zeigt sich hier ein skrupelloses Medizinsystem, das Krankheit zum Geschäftsmodell gemacht hat. Im Gespräch mit Thomas Iglinski sagt sie:
Unser Gesundheitssystem ist absolut am Zusammenbrechen. Es ist komplett unterfinanziert. Ich glaube, mit 7 Milliarden sind wir jetzt im Defizit bei Einnahmen von 340 Milliarden. Ich denke, aber es ist eigentlich wesentlich mehr. Und das Geld, was die Patienten einzahlen, also das ist nicht wenig, sondern das ist sehr viel. Wir sind europaweit auf jeden Fall die den höchsten Beitragssatz zahlen. Das Geld, das kommt eben nicht bei den Ärzten und in den Krankenhäusern so an, wie es sich gebühren würde. Je mehr Sozialismus, desto mehr steuergeldfinanzierte Kapitalisten haben wir. Und dieses Geld ist einfach wird nicht im sozialen Sinne verwendet, dass man eben jetzt die Ärzte von ökonomischem Druck befreit, dass man die Pflege anständig bezahlt, dass man Ärzte überhaupt ausbildet. Die werden reihenweise seit Jahrzehnten ausgebeutet statt ausgebildet, ja. Da fließt das Geld nicht hin. Es fließt in die Industrie, jetzt noch umso mehr in die Robotik, in die Digitalisierung, Sachen, die praktisch, man muss sagen, vom Menschen weg in die Maschinen und in die Industrie.
Das vollständige Interview zur Korruption im Medizinbetrieb sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Seit seiner Gründung klärt Auf1 schonungslos über die Missstände im Gesundheitssystem auf. Denn die Auswirkungen können jeden von uns betreffen. Damit wir diese Arbeit trotz aller Angriffe fortsetzen können, benötigen wir, verehrte Zuseher, Ihre Unterstützung. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Spenden Sie jetzt, denn jeder Beitrag zählt. Vor 3 Jahren zerstörte ein Anschlag die Ostsee-Pipeline Nord Stream. Bis heute ist unklar, wer die Hintermänner des Attentates waren. Nun gibt es einen schweren Verdacht. Die deutsche Regierung habe einem Ukrainer einen Deal angeboten, um, wie Kritiker befürchten, möglicherweise einen Schuldigen präsentieren und damit die wahren Täter decken zu können. Das geht aus einem Gespräch mit Roman Czerwinski, einem ehemaligen Offizier des ukrainischen Militärgeheimdienstes, hervor. Gegenüber der polnischen Zeitung Rzeczpospolita sagte er, nicht näher genannte deutsche Stellen hätten ihm maximal 2 Jahre Haft angeboten, im Gegenzug für ein Geständnis. Czerwinski habe dies empört zurückgewiesen, denn, Zitat, es gäbe keine Schuld der Ukraine daran. Der Bundesgerichtshof wollte sich auf Anfrage von Auf1 nicht zu den Vorwürfen äußern. Zugleich räumte Czerwinski ein, die Verdächtigen zu kennen, äußerte sich jedoch nicht zu einer möglichen Tatbeteiligung. Zuletzt war ein Beschuldigter in Polen festgenommen worden, nachdem er zuvor von den Behörden in Warschau geschützt, dann jedoch fallen gelassen wurde. Bereits zuvor nahm die italienische Polizei einen Ukrainer wegen Nord Stream-Anschlages fest. Die Pipeline sollte Erdgas von Russland nach Deutschland pumpen und verlief im Wesentlichen von Vyborg nach Lubmin. Die Sprengung ereignete sich östlich der Insel Bornholm. Am Montag berichtete Auf1 über die Auswirkungen der Drohnenhysterie auf den Herbstreiseverkehr. Nun wird klar, sollte Ihr Flug wegen eines Drohnenalarms gestrichen werden, haben Sie wohl kein Recht auf Erstattung. Das sei ein außergewöhnlicher Umstand, heißt es von der Verbraucherzentrale. Doch hinter der aktuellen Drohnendebatte steckt offenbar mehr. Nach Ansicht vieler Beobachter geht es nicht um Sicherheit, sondern um eine weitere Militarisierung der Gesellschaft, mit dem Ziel, Deutschland bis 2029 kriegsfähig zu machen. Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet sieht darin jedoch noch einen anderen Zusammenhang. In seiner neuen Sendung, Die große Drohneninszenierung, spricht er von einer gezielten psychologischen Mobilmachung und verweist auf die Alarmproben auf allen Mobiltelefonen, die ebenfalls Teil dieses Systems sein könnten.
Ich sage Ihnen aber, das sind die Vorzeichen. Hier versucht man uns ständig mit kleinen und mittelgroßen Schritten in Alarmbereitschaft zu versetzen. Drohnen am Himmel, Alarmsignale am Handy. Und die Menschen sollen so gefügig gemacht werden. Ihnen soll schon suggeriert werden, wir sind nicht mehr in friedlichen Zeiten, wie Friedrich Merz es gesagt hat. Wir sind noch nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden. Und das sind alles Bausteine, um sie psychologisch vorzubereiten auf diese Situation.
Die vollständige Sendung »Die große Drohneninszenierung – Psychologische Mobilmachung für den Krieg« sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Verkauft werden Elektroautos als sauber, modern und klimafreundlich. Doch sie könnten eine bislang unterschätzte Gefahr bergen. Denn laut einer Untersuchung der Cybersdorf Laboratories im Auftrag des Deutschen Bundesamts für Strahlenschutz sind Insassen von E-Fahrzeugen offenbar besonders häufig starken magnetischen Impulsen ausgesetzt. Die Studie zeigt, diese Energieausbrüche können die EU-Referenzwerte bis zu 12-mal übersteigen. Das Problem? Die Impulse dauern meist nur wenige Hundertstel Sekunden, etwa 200 Millisekunden, und bleiben dadurch in den üblichen Messverfahren oft unentdeckt. Entstehen sollen sie vor allem beim starken Beschleunigungen, beim Anfahren oder Bremsen. Also genau dann, wenn der Elektromotor besonders viel Leistung bringt. Welche Auswirkungen diese Magnetfelder auf die Gesundheit haben, ist bisher kaum erforscht. Doch Wissenschaftler bringen sie mit erhöhtem Krebsrisiko, Fruchtbarkeitsstörungen und Nervenschäden in Verbindung. Damit wird aus einem vermeintlich umweltfreundlichen E-Auto möglicherweise ein rollendes Risiko für seine eigenen Insassen. Am Montag begann in Wien ein Prozess gegen eine Migrantenbande, die eine Lehrerin über Monate erpresst, missbraucht und vergewaltigt haben soll, auf eins berichtete. Nach dem Verhandlungstag fand vor dem Landesgericht eine Kundgebung für Remigration statt. Organisiert wurde die Versammlung vom patriotischen Aktivisten Martin Sellner, dessen kurzfristigem Aufruf rund 70 Menschen folgten. Gegenüber auf eins erklärte Sellner seine Beweggründe.
Es reicht mir, es reicht uns. Allen Leuten, die hier waren, ist einfach der Geduldsfaden gerissen letzte Woche, nachdem diese Talerhorn-Bande nicht nur eine 12-Jährige, sondern noch eine Minderjährige missbraucht haben. Nachdem heute wieder eine solche Bande vor dem Gericht stand und wir vertrauen einfach nicht mehr diesen Rechtsstaat. Wir wollen Remigration und deshalb waren wir heute hier.
In seiner Rede erinnerte Sellner auch an die Missbrauchsskandale im britischen Rotherham und in anderen Städten, wo tausende junge Mädchen Opfer sogenannter Grooming-Gangs wurden. Auf die Frage, ob sich solche Zustände auch in Österreich oder Deutschland wiederholen könnten, sagte Sellner:
Die Frage ist, ob wir nicht schon längst ein Rotherham hier haben. Denn das sind die Spitzen des Eisbergs. Das sind die Fälle, die überhaupt bekannt wurden. Bei wie vielen Fällen sind jetzt junge Mädchen da, die Angst haben, die erpresst werden mit Fotos, mit denselben Drohungen wie in Rotherham. Wir zünden ein Haus an, wir bringen deine Eltern um, wir zerstückeln dich. Ich persönlich glaube, dass wir bereits hier ein gigantisches Martyrium haben. Die Stadt Wien, habe ich gesagt, ist eine Vergewaltigungshölle geworden für junge einheimische Mädchen. Und ich fürchte, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und wir haben genau dasselbe wie in Rotherham. Wir haben eine Justiz, die die fremden Täter schont und lieber einheimische Patrioten verfolgt.
Unter den Teilnehmern war auch Hannes Brecher, bekannt aus der Corona-Protestbewegung. Er machte deutlich, dass es bei dieser Kundgebung nicht nur um Einzelfälle gehe, sondern um ein gesellschaftliches Grundproblem, das jeden betrifft.
Jeder hat eine Schwester, eine Freundin, ein Kind etc. Jeder hat eine Nachbarin oder so. Wir sind alle betroffen. Und früher oder später wird uns das alles einholen. Und die ganze Islamisierung muss einfach gestoppt werden, weil wir kommen da wirklich in ein Chaos rein. Das kann dann keiner mehr umdrehen.
Immerhin stehen die Verdächtigen in Wien überhaupt vor Gericht. In Deutschland wäre das längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Justiz dort steckt tief in der Krise und scheint der wachsenden Kriminalität nicht mehr Herr zu werden. Wie das Statistische Bundesamt jetzt meldet, stapeln sich bei den Staatsanwaltschaften fast 1 Million unerledigte Strafverfahren. Mit rund 950.000 Fällen wurde nun der höchste Stand seit Beginn der Erhebung vor 10 Jahren erreicht. Allein im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl offener Verfahren nochmals um 3% gestiegen. Doch auch wenn Verfahren abgeschlossen werden, folgt selten eine Strafe. Mehr als die Hälfte der Fälle endet ohne Verurteilung. meist durch Einstellung wegen angeblicher Geringfügigkeit oder fehlender Beweise. Kritiker sprechen längst von einem Staatsversagen im Kernbereich der Rechtspflege. Besonders profitieren davon ausländische Straftäter. Denn laut der polizeilichen Kriminalstatistik des Vorjahres sind 41,8% aller Tatverdächtigen Ausländer. Und eingebürgerte Migranten sind darin noch gar nicht enthalten. Heute jährt sich zum zweiten Mal das Massaker vom 7. Oktober. Der brutale Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel. Es war ein blutiger Höhepunkt der seit fast 80 Jahren schwelenden Feindschaft zwischen Israelis und Arabern. Nur wenige Medien wollten damals genauer hinsehen. Auf eins hat es getan und mit beiden Seiten gesprochen. Unsere große Dokumentation »Krieg um das Heilige Land« unterwegs in Israel und Palästina zeigt ein Bild jenseits der einseitigen Berichterstattung. Wir sprechen mit Überlebenden des Massakers, mit Abgeordneten der israelischen Knesset, aber auch mit Politikern und Zivilisten im Westjordanland. Ein Film, der zeigt, wie tief der Konflikt reicht und warum echter Frieden kaum in Sicht ist. Sehen Sie hier den Trailer zur Dokumentation.
Es war ein furchtbarer Schock für alle im Land.
Sie haben ihn in seinem eigenen Auto erschossen. Was jetzt in Gaza geschieht, ist nichts anderes als Völkermord. Das sind 2 Millionen Menschen, die von der Hamas seit Jahren als Geisel gehalten werden. Widerstand ist grundsätzlich legitim.
Die Wärter hatten nicht mehr Freude am Quälen. Es befriedigt sie geradezu.
Wir haben nicht angefangen. Sie kamen nach Israel und haben Menschen umgebracht.
Mr. Secretary General, in what world do you live?
Wir haben das Recht, uns zu verteidigen.
This is not our world.
Die Bundesregierung hat offenbar keinen Plan mehr, den Zusammenbruch der deutschen Industrie aufzuhalten. So zumindest sehen es die Kritiker der am Montag vorgestellten Wachstumsagenda für Deutschland. Das Papier stammt von den Beratern des Bundeswirtschaftsministeriums und es klingt eher nach einem Abbau als nach einem Aufbauprogramm. Bei der Präsentation in Berlin sprach der Wirtschaftsprofessor Stefan Kohlef ganz offen vom Ziel einer sogenannten Umindustrialisierung. Gemeint ist, Massenentlassungen in der klassischen Industrie gelten als unvermeidlich. Es gehe nur noch darum, neue Stellen für die Betroffenen zu finden. Ähnlich äußerte sich auch der Ökonom Justus Haukapp, ebenfalls Mitglied im Beraterkreis von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Er sagte wörtlich, die bisherigen Industrieunternehmen seien nicht unverzichtbar. Reiche selbst blieb vage. Sie sprach lediglich von wichtigen Impulsen für die Politik. Eine Formulierung, die viele Beobachter als Zustimmung zu dem Papier deuten. Weshalb diese Entwicklung kein Zufall ist, ein Kommentar von Auf1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Umindustrialisierung, was für ein schönes Wort. Es klingt so nach Umbau, nach Fortschritt und Innovation. Ja, die PR-Profis der Bundesregierung waren schon immer gut darin, eine Katastrophe auch noch als Sieg zu verkaufen. Umindustrialisierung, das hatten wir schon mal in Deutschland. Zum Beispiel hier, hinter mir. Hier stand einst der Industriebetrieb Bergmann-Borsig, gegründet vom Berliner Industriepionier Sigmund Bergmann. Der schuf ein wahres Firmenimperium. Der Platz in der Innenstadt war irgendwann zu klein. Und so baute er hier am damaligen Stadtrand neue Werke. Bei Bergmann-Borsig entstanden über Jahrzehnte riesige Kraftwerkskomponenten, die Strom lieferten, sogar in China, Indien und auf Kuba. Und heute? Heute befindet sich auf dem Gelände eine Pizzeria, eine Tanzschule und irgendwas mit Start-up. Nur in wenigen Hallen wird noch tatsächlich produziert. Früher kamen die Arbeiter mit einer eigenen Eisenbahnlinie und Zubringerbussen ins Werk. Heute führen die Anwohner hier ihre Hunde aus. Das ist Umindustrialisierung. Natürlich, es geht nicht darum, ewig so zu produzieren wie zu Zeiten von Sigmund Bergmann. Die Technik entwickelt sich weiter und künstliche Intelligenz wird bald vieles übernehmen. Nein, es geht um etwas anderes. Früher hieß Innovation, den Willen voranzukommen. Heute bedeutet es, den Willen abzureißen. Denn die Regierung will nicht vorankommen. Sie will den Great Reset und den Green Deal. Sie will eine Gesellschaft, in der niemand mehr etwas besitzt, in der die Menschen in sozialer Abhängigkeit gehalten werden, in der sie durch ständige Hysterie am Denken gehindert werden, natürlich nach ihrer Entlassung. Deshalb müssen jene Strukturen verschwinden, in denen Werte und Wohlstand geschaffen wurden, in denen Stolz und Selbstbewusstsein wachsen konnte. Das muss weg. Die Berater der Bundesregierung nennen das Umindustrialisierung.
Wir kommen zum Interview des Tages und damit noch einmal zu den Folgen der Migrationspolitik. Während in Wien mutmaßliche Vergewaltiger vor Gericht stehen, formiert sich in anderen Teilen Europas massiver Widerstand gegen die Einwanderungsagenda. Zuletzt gingen in Großbritannien Hunderttausende auf die Straße. Auch in den Niederlanden wächst der Protest. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sprach darüber mit dem niederländischen Aktivisten Edwin Wagensfeld, vielen bekannt als Ed der Holländer, der schon bei Pegida in Dresden für Aufsehen sorgte. Sein Eindruck: Viele Menschen in meinem Land sind am Ende ihrer Geduld.
In diesem Jahr haben wir 10 Jahre, wir schaffen das, 10 Jahre der Beginn der großen Masseneinwanderung nach Deutschland. Aber sie hat natürlich nicht nur Deutschland betroffen, sondern ganz Europa. Wie weit sind die Niederländer geprägt oder verändert worden durch das, was vor 10 Jahren geschah?
Ganz viel. Also ich habe vorhin in meiner Rede darüber gesprochen, die Wende fängt jetzt an, wo ich immer gesagt habe, auch zu meinen deutschen Freunden, Deutschland läuft vor auf der Rest, damals mit Pegida. In Holland war es ziemlich still, ein paar Asylanten-Demos. Aber jetzt sieht man, glaube ich, dass man in Holland ja, also brennt fast jeder Abend irgendwo. Also steht die Leute bis hier. Also man hat die Schnauze voll von der Politik, die ist nicht mehr glaubwürdig in der Augen. Wir hatten eine rechte Regierung, die kann nichts ändern, weil wir festhängen an Verträgen in Europa, festhängen an andere Verträgen. Also keine Politik kann wahrscheinlich was ändern in Europa. Und jetzt sagt das Volk, es ist Schluss. Es war schön, aber wenn ihr jetzt nicht schnell was umsetzt, dann. Weil es ist unsicher auf der Straße. Ich kann in meiner Heimat nicht auf der Terrasse sitzen. Ich habe es in meiner Rede auch gesagt, ich laufe mit kugelsicheren Westen, habe spezielle Leute, die mich schützen. Demos laufen bei uns komplett aus dem Ruder. Diese Migrationswelle hat das Land kaputt gemacht, seine Kultur kaputt gemacht. Es greift uns in unser Fundament an, in Demokratie, Freiheit, Sicherheit. Also das ist richtig schlimm.
Sie haben die rechte Regierung angesprochen, die ist zerbrochen an der Asylfrage im Frühjahr. War das für manche Niederländer so ein Signal, dass sie sagten, Parteien oder eine Regierung, auf die können wir den Punkt nicht hoffen?
Ich glaube, da ist viele bewusst geworden, dass wir wählen können, was wir wollen im Prinzip. Aber dass wir an diese Verträge, die schon vor 20, 30, 40 Jahren unterschrieben sind, dass wir da dran festhängen. Und darum habe ich auch vorhin gesagt, da müssen wir jetzt sagen, okay, es ist Schluss, wir verkündigen diese Verträge. Ohne Parteien, die diese Verträge nicht kündigen, oder Koalitionen, die keine Verträge kündigen, wird sich nichts ändern. Wir werden jetzt versüßt mit nächstes Jahr ein neues Asylpakt in 2026. Auch das wird nichts bringen. Ich bin überall gewesen. Ich sehe ganz einfache Maßnahmen, die ergriffen könnten, um den Flut zu stoppen, aber man möchte es nicht. Und dann ist die Frage halt, warum möchten wir es nicht? Es ist ein riesen Verdienmodell, da müssen wir ehrlich sein. Es ist ein riesen Verdienmodell. Ich spreche über 100.000, aber es könnte so mal sein, dass in Europa mehr als 1 Million Leute für Flüchtlingshilfe oder irgendwie was arbeiten. Also, schwierig.
Viele dieser Verträge sind natürlich Verträge innerhalb der Europäischen Union. Die Politiker sagen immer, das können wir nicht ändern, weil das ist ja Europarecht. Können wir es doch ändern? Haben Sie da eine Idee oder bleibt am Ende nur der Weg, wie Großbritannien auszutreten, was ja aber die Migration nach England auch nicht verändert hat?
Nee, okay, aber das ist natürlich auch eine gewollte Sache, diese Migration jetzt nach England, weil Frankreich schickt jetzt die Bötchen rüber, also sind sie aus der EU. Ich glaube, wir müssen wieder ganz zurück nach den Ursprung der EG. Also wir handeln miteinander, prima. Aber das Gesetz kann doch nicht in Brüssel entscheiden werden. Das müssen wir selbst. Wir müssen ja wieder souveräne Staaten werden, wo wir selbst über unsere Grenze entscheiden. Oder wir müssen sagen, okay, die Außengrenze ist so dicht, da kommt keiner mehr rein. Und wir haben jeder, der doch illegal reinkommt, ist automatisch wird rausgeschickt. Dann, aber wenn das wird nicht passieren. Weil man möchte es einfach nicht. Also auch das nächste neue Asylpakt wird uns nichts weiterhelfen. Ich war in 2015 in Hayu Shalom, heißt das, glaube ich, Ungarn an der Grenze gestanden. Da kam man an den Tag, spazierte die über den Fahrradweg nach zum Shell-Tankstelle in Österreich und von da aus sind sie nach Wien gegangen. Waren 10.000 ungefähr und das geht noch immer. Ab und zu geht's mal so, wenn man merkt, oh, es wird jetzt zu heiß, dann gehen die Zahlen kurz runter, aber es geht wieder hoch. Also es ist lenkbar, es ist steuerbar, aber mit dieser EU wird's nichts. Wird's nichts.
Sie haben gesagt, die Niederländer rennen ein bisschen Deutschland hinterher. Es passiert ein bisschen später. Die Niederländer haben natürlich auch eine Geschichte in Indonesien, beispielsweise in der Karibik mit, ich sag mal, eine multikulturelle Geschichte. Sind die Niederländer da auch vielleicht toleranter gewesen mit dem, was sie sich zumuten lassen?
Nee, ich habe da vorhin auch mit jemand drüber gesagt, wir haben ein anderes Verständnis. Also ich habe überhaupt kein Problem mit jemand, der eine bestimmte Farbe hat, weil da bin ich mit aufgewachsen. Das liegt hier teilweise ein bisschen anders. Aber wir sind toleranter wahrscheinlich. Wir haben immer versucht, okay, geben wir ein bisschen mehr zu und naja, die kommen auch zu uns und die werden dann auch uns wieder helfen. Das ist aber nicht so. Es ist Einbahnstraße. Du musst nur geben und irgendwann merkst du, hey, ich habe jetzt schon so viel gegeben, da kommt aber nichts zurück und trotzdem bin ich immer schuld, weil wir sind schuld, wenn die Leute nicht arbeiten, wir sind schuld, wenn es den Leuten schlecht geht, wir sind immer schuld, aber dass in unserer Heimat unsere Jugend 10 Jahre auf einer Warteliste steht, um auf eine Wohnung zu bekommen, also das finden wir alles scheinbar normal und dass wir ganz andere Ziele haben, dass wir uns ja jetzt um Russland, Ukraine, Israel, Palästina kümmern und nicht um unser eigenes Volk, ja, irgendwann, das ist auch klar, irgendwann gibt's immer einen Zeitpunkt, dass ich sage, die Leute sagen, bis hier und dann ist Schluss. Und wenn in Holland haben wir keine gewählte Bürgermeister, das sind ungewählt, die sind hinplatziert, wenn die ihr politische Agenda ja auf uns drücken wollen und sagen, ich möchte ein Asylantenheim und sein, die Mehrheit der Bevölkerung sagt, ich möchte nicht, dann kriegst du jetzt, wie jetzt, vor Rathäuser, dass es da Kämpfe mit der Polizei gibt und dass die dazwischen steht, weil die wissen ja auch teilweise nicht mehr, wohin. Es ist verdammt schwierig und ich denke mir mal, man hat es jetzt auch in England gesehen und ich kenne ja Tommy Robinson seit langem, wir sind beide und auch noch andere, der Martin Sellner auch in Österreich, wir sind ja die größten Nazis, wir sind ja die Hetzer, wir sind ja alles, aber irgendwann sagt das Volk, das sind aber Leute, die stehen schon so lange vor etwas Bestimmtes, die haben uns gewarnt und die haben Recht bekommen. Und man, es hat mir ja fast entrührt, wenn ich dann gesehen habe, dass so viele hunderttausende Leute immer hinterherlaufen und sagen, endlich kapieren Leute, was los ist in unserem Land. Also, dass wir eine Gefahr importiert haben und bewusst importiert haben.
Jetzt hört man in den deutschen, ich sag mal, in den öffentlichen Medien, in regierungsnahen Medien von diesen Demonstrationen in Niederlanden entweder gar nichts oder man hört es mit einer entsprechenden Kommentierung. Vielleicht können Sie es mal für unsere Zuschauer zusammenfassen. Was ist das für eine Bewegung? Wer steht dahinter? Welche Kräfte demonstrieren da?
Das ist eigentlich keine Bewegung. Das sind einfach Bürger, die sich überall zusammentreffen. Und das ist natürlich immer schon, wir hören schon, wenn ein Rechter, und das war bei mir auch immer wichtig, dass das verhindert hat, wenn ein Rechter seinen Mittelfinger hochsteckt, dann steht der ganze Medien voll. Wenn bei meinen Demonstrationen die Muslime wie letzte Woche Mittwoch in Hoofddorp eine halbe Stadt abbrechen, dann hören wir gar nichts. Auch nicht in Deutschland, nicht in Österreich. Das wird verschwiegen, hat nichts mit dem Islam zu tun. Es ist immer auf rechts und auch wenn links was macht, wie oft in Leipzig wird auch nicht eine halbe Stadt abgebrochen. Es wird mit einem, ich weiß jetzt kurz den Wort nicht, aber Vergrootglas, wird draufgeschielt, was rechts macht. Es sind einzelne Bürger, die sich einfach auf den kleinsten Nenner, was ich vorhin auch gesagt habe, wir müssen zusammenstehen, den kleinsten Nenner gefunden haben, diese Asylflut muss stoppen. Nicht in meiner Nachbarschaft, ich habe Angst vor meinen Kindern, die treffen sich ohne Demos, ohne Organisation. Ja, und dann wird natürlich was gerufen und dann läuft es aus dem Ruder. Und man sieht da jetzt, dass Leute auch merken, und das ist auch der Import. Wir haben früher immer gelernt, wir sollten reden. Und mit Reden und mit Demokratie, dann können wir was bewegen. Diese Leute, die jetzt zu uns gekommen sind, haben gezeigt, mit Gewalt erreichst du, was du willst. Und das ist, glaube ich, was immer mehr Holländer und Deutsche auch sehen. Okay, reden hilft nichts. Ich bin, wie gesagt, gegen jede Form von Gewalt. Weil es ist nicht Sinn der Sache, dass wir unser eigenes Land kaputt machen. Aber man sieht jetzt, dass immer mehr Leute leider denken, Gewalt ist die Lösung. Und leider muss es dann auch ab und zu noch Recht geben, auch weil es gibt Bürgermeister, die durch die Knie gegangen sind, weil die Bürger Gewalt gebraucht haben.
islamkritische Bewegung oder Bewegung hat man in den Niederlanden schon länger. Gerd Wilders ist da ein Begriff. Pim Fortuyn gab es früher mal, der dann auch ermordet wurde. Wir sehen aber, oder das ist jedenfalls mein Eindruck von außen, auch noch andere Entwicklungen. Wir haben eine Bauernpartei, die aus den Bauernprotesten hervorgegangen ist. Ich habe sie jetzt nicht verfolgt, wie sie sich entwickelt hat, aber gibt es quasi eine ganze Reihe von Problemen wirtschaftlich, Asyl, Migration, Islam, die sich vereinen zu so einer Art Proteststimmung?
Ja. Es ist natürlich schade, dass wir zu viele Parteien haben. Dadurch teilt sich das und der will nicht mal die und das ist der Narzisst von die. Ja, wir haben jetzt die Bauernpartei ist etwas kleiner im Moment. Wilders ist stabil, wächst wahrscheinlich sogar wieder als größte Partei. Dann haben wir noch ein, zwei kleinere rechte Parteien. Zusammen hat man nicht die Mehrheit. Die Mehrheit der Holländer sagt schon, ich war letzte Woche in einer öffentlich-rechtlichen Fernsehsendung in einer Talkshow, ungefähr 60-70% ist gegen die Islamisierung. Auch 70-80% hat ein Problem mit dieser Migrationswelle. Es brödelt. Und diese Parteien müssen jetzt was bringen. Wie gesagt, auch wenn sie selbst wissen, politisch wird es ganz, ganz, ganz schwierig, weil auch die kriegen es nicht voneinander, um aus der EU zu treten. Dann brauchen wir Referendum. Und dann, also, und die Zeit läuft uns davon. Die Zeit läuft uns davon.
Wer ist der schönste Finanzminister im ganzen Land? Diese Frage scheint das Ressort des SPD-Politikers Lars Klingbeil regelrecht umzutreiben. Eine Stellenausschreibung zeigt nämlich, dass der oberste Hüter der deutschen Finanzen mehr als 500.000 Euro in ein Kamerateam investieren will, das ihn ordentlich in Szene setzt. Mit eingepreist ist dabei eine Visagistin, in deren Aufgabenbereich, Zitat, Make-up-Styling, Haare sowie das Pflegen, Anlegen und die Korrektur von Garderobe fallen soll. Klingbeil dürfte damit einer der wenigen Erwachsenen sein, die trotz körperlicher Gesundheit Hilfe beim Anziehen benötigen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.